Herzlich willkommen zur 41. Off the Path Podcast Folge. Unsere Zeit hier in den Rocky Mountains neigt sich so langsam dem Ende zu. Es ist unglaublich, was wir hier jeden Tag erlebt haben. Wir waren Canyoning, wir waren viel wandern und die letzten paar Tage sind wir auf dem Athabasca River mit einem Kanu gepaddelt und haben auf einer einsamen Insel geschlafen, mitten im Nationalpark, mit Lagerfeuer, Zelten, Grillen und so weiter. Das war so cool. Und wir haben uns immer wieder nach Bären und Wölfen umgeschaut. Das ist hier die pure Wildnis. Einfach genial. Also ich muss nach der Reise auf jeden Fall nochmal zurück nach Kanada. Und es ist einfach so ein unglaubliches Land. Es gibt noch so viele tolle Gegenden. Und Alberta ist auf jeden Fall eine Reise wert. Es gibt hier so viel zu sehen. Wir haben diesmal ja nur den Nationalpark oder die Nationalparks gemacht. Zwischen Banff Nationalpark und Jasper Nationalpark. Aber auch hier gibt es noch so viel zu sehen, dass wir auf jeden Fall zurückkommen müssen. Aber diese Woche sprechen wir im Podcast nicht über Kanada. Vielleicht nehmen Dino und ich mal eine gesonderte Abenteuerhappen-Folge über dieses Abenteuer hier in Alberta auf. Diesmal spreche ich aber mit dem Manuel über seine China-Abenteuer, denn er ist von Peking mit dem Zug nach Hongkong gereist und statt mit dem Schnellzug mit über 300 km/h durch das Land zu reisen, hat er die Bimmelbahn quasi genommen und ist erst den ganzen Weg Richtung Westen in das Himalaya-Gebirge gefahren und dann den ganzen Weg wieder zurück nach Osten, nach Hongkong, und hat 4 Wochen dafür gebraucht und hat so einiges erlebt. Was genau, erzählt er uns heute. Seinen Blog und seine Geschichten könnt ihr unter intotheworld.com finden, also intothe-world.com. Ganz viel Spaß damit.
Willkommen zum Off the Path Podcast. Auf Off the Path bekommst du jede Woche praktische Reisetipps und Inspiration für dein nächstes Abenteuer. Und hier ist er, dein Travel Buddy und Abenteuer Junkie, Sebastian Canaves.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Off the Path Podcast Folge. Heute sprechen wir über China. Und ich habe den Manuel zu Gast, der sitzt nämlich gerade in Thailand auf Koh Chang und ist vor kurzem von Peking nach Hongkong mit dem Zug gereist und wird uns heute mal ein bisschen erzählen, wie das so war, was er dort erlebt hat, worauf man achten sollte, wenn man es nachmachen möchte. Er hat bestimmt viel gelernt und ich bin gespannt. Manuel, herzlich willkommen.
Hallo, grüß dich.
So, du sitzt jetzt gerade richtig, ne, auf Koh Chang.
Genau, ich sitze jetzt gerade hier in Thailand. Am Bungalow und also auf Koh Chang am Bungalow und schaue schön in den Dschungel rein und ja, freue mich über China ein bisschen zu reden.
Sehr schön. Wann warst du dort?
Also ich war das erste Mal 2014 dort, also schon vor 2 Jahren und habe das Ganze jetzt für letztes Jahr nochmal für Freunde für mich geplant. Die haben quasi das Ganze nochmal so mitgemacht und sie haben gesagt, es hat sich nichts verändert, es war genau gleich, wie ich das damals erlebt habe. Also ist immer noch sehr cool und sehr, sehr abenteuerlustig. Also es war sehr abenteuerlich für uns.
Sehr cool. Also du bist damals von Peking bis nach Hongkong gereist und das ist ja eigentlich eine Schnellfahrstrecke, ne? Also man kann das Ganze auch in einem Zug schnell durchfahren, ja. Aber das hast du nicht gemacht. Wie viele Kilometer hast du damals zurückgelegt?
Also man kann das Ganze an der Küste entlang machen, also bei Shanghai. Und da sind ja diese High-Speed-Trains, die da mit 300 Sachen durch die Pampa, sagen wir so, fahren und da ist man, das kann man insgesamt, glaube ich, in 3 oder 4 Tagen schafft man das. Also wir haben das aber durchs Landesinnere gemacht. Ich rede von mir, weil ich damals mit einer guten Freundin habe ich das gemacht und haben insgesamt also 5000 Kilometer in 4 Wochen gemacht. Und das war jetzt im Nachhinein gesehen, das war jetzt extrem cool und lustig, aber ich würde es nicht mehr machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde die Strecken fliegen. Wir haben alles mit Zug und Bus gemacht, weil wir haben gesagt, hey, das wollen wir machen, das wollen wir schauen, wie das klappt, ob es überhaupt möglich ist. Im Nachhinein würde ich auch jedem empfehlen, mach das, fliege es. Es ist ja nicht viel teurer und weil wir hatten wirklich 24 Stunden Zugfahrten, 48 Stunden Zugfahrten. Es war sehr abenteuerlich, es war lustig, wir haben sehr nette Menschen kennengelernt, aber man kann das alles sehr entspannter auch machen.
Aber ich gehe mal davon aus, dass wenn man so eine Reise macht, dass man die dann auch sehr bewusst macht, dass man weiß, dass man sehr lange unterwegs ist, statt zu fliegen, oder? Also ich meine, das wusstest du ja auch vorher, dass du viel länger unterwegs sein wirst als deine, weiß nicht, 3 Stunden mit dem Flieger.
Ja, das natürlich, das haben wir es ja auch gemacht. Wir haben ja gesagt, hey, wir wollen das probieren, ob es überhaupt möglich ist. Man muss sagen, man findet also so viele Reiseinformationen im Vorhinein, man findet nicht so viel im Internet, weil es halt auch, wie gesagt, noch nicht, glaube ich, so extrem viele Menschen gemacht haben, wie wir es jetzt getan haben. Und als wir da in Peking angekommen sind und das und den Leuten da erzählt haben, was wir vorhaben, die haben uns alle fast schon ausgelacht.
Ja.
Die haben gemeint, ihr spinnt, ihr seid verrückt. Und wir haben gesagt, nein, das machen wir jetzt, das ziehen wir jetzt durch. Und das haben wir auch gemacht. Und das war sehr, sehr lustig. Und es wäre auf alle Fälle, es war eine Reise wert. Und das war sehr interessant. Wir haben sehr viel gelernt über China. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ein ganz anderes Bild, als ich dahin gefahren bin. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt, als es dann eigentlich war. Es ist wie halt bei den meisten Ländern so. Aber China hat mich echt schon geflasht, muss ich sagen. Es war...
Wie war das? Also dieses, was war das Bild vorher, was du hattest von China? Und was war das Bild, was du dann quasi nach der Reise von dem Land und den Menschen hattest?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Wir haben ja erstmal drüber wieder gesprochen und haben gesagt, welches Bild hatten wir vorher? Ich weiß nicht. Bei uns hat man irgendwie immer China, dass es dreckig ist oder irgendwie Luftverschmutzung, sind große Städte irgendwie kontrolliert und auch ein bisschen verschlossen oder beziehungsweise, weiß nicht, zensiert. Ich weiß nicht, was denkst du von China? Rima, frage ich dich mal, was hast du für ein Bild?
Ja, das würde mehr oder weniger mein Bild von China zusammenfassen. Dreckig, laut, schlechte Manieren. Also, weil schlechte Manieren ist natürlich subjektiv. Also, andere Manieren als unsere Kultur sie hat, würde ich mal sagen. Also jetzt nicht, also ohne es jetzt als schlecht oder gut zu bewerten. Was noch? Viele Menschen, keine Privatsphäre. Ja, essen Hunde. das wäre so mein Bild.
Ja, also ich muss sagen, wenn ich in Peking angekommen bin, es ist schon. Also der Smog in Peking ist nicht ohne. Ich komme aus Südtirol und bin da eigentlich aufgewachsen in recht guter Luft. Und ich muss sagen, mich hat das dann schon nach 3 Tagen Peking, habe ich gesagt, hey, wir müssen jetzt weiter. Das ist einfach zu viel. Das ist echt. Du siehst nicht weit und es ist echt dreckig. Aber sonst hat es mich ganz anders. Also, keine Ahnung, Peking, überall sind große Geschäfte. Dolce Gabbana, Louis Vuitton, Karl Lagerfeld, alles. Die haben so viele Sportwagen da, also Audis, Ferraris, BMWs. Natürlich in Peking, es gibt überall reiche Menschen. Und in Peking fällt das echt extrem auf, mindestens in der Stadt. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Sportwagen auf einem Haufen gesehen, wirklich. Und auch die ganzen Geschäfte. Und da habe ich mal gefragt, hey, ihr China seid doch ziemlich bekannt für kopierte Ware, zumindest so gefälscht Markenzeug und so. Sie haben gesagt, na, wenn du in China Geld hast, dann kaufst du das originale Zeug. Das gefälschte geht nach Thailand und weiß Gott wohin, auf der ganzen Welt. Die haben das da, keine Ahnung, ich glaube, in den letzten Jahren hat sich da eine ziemlich gute Mitgeschichte entwickelt, die auch mittlerweile reisen kann. Es sind ja auch hier in Thailand sehr viele Chinesen mittlerweile und in anderen Ländern. Und ja, also ich war in Peking schon geflasht. Das hätte auch können eine europäische Stadt sein. Also vielleicht nicht so dreckig, aber so von den Marken und Geschäften und so, das hätte auch können in Paris sein oder Berlin eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Innenstadt und das, ja, ich war da schon überrascht. Also natürlich Platz des himmlischen Friedens und diese ganzen großen Gebäude, total cool anzuschauen, riesig. Und wenn man denkt, dass da 1 Million Menschen oder 2 Millionen Menschen Platz haben auf dem Platz des himmlischen Friedens, unglaublich, oder auch die verbotene Stadt, aber es sind überall so viele Menschen. Und du als Westler bist da einfach sowas Exotisches. Die wollen dich alle fotografieren. Wenn du einmal anfängst, dann kommen hunderte von Leuten, drücken dir dein Baby in der Hand, musst da Foto machen, da Selfie machen. Die ersten 10 Minuten ist es cool, irgendwann wird es echt streng. Und wegen der schlechten Manieren, es ist für uns, sind das ja schlechte Manieren, ehrlich gesagt. Weil sie drängen dich das an die Kinder in der Hand und wollen dich nicht mal loslassen, reißen dich nach links und rechts. Und ja, es ist halt ganz was anderes. Und sie haben auch keine Berührungsängste gegen Westler. Also, für die bist du was Exotisches und du musst jetzt herhalten zum Fotografieren und ja, das ist halt so bei denen.
Ja, das würde ja passen, ne? So wie sie halt auch die Tiere behandelt haben, ne? So Tiger und Elefanten, alles drum und dran. Da hat man keine Scheu für, da wird man einfach darüber zugepackt und dann stirbt halt auch alles aus, also was Natur so ist und ja. Bei den Menschen macht das halt auch wieder Sinn, dass sie dann so sind.
Ja, auf alle. Ja, das ist halt. Die Chinesen an sich, natürlich ist es ein Riesenland, man kann jetzt nicht von den Chinesen reden. Das wäre ja das Gleiche, wenn man würde von den Europäern sprechen oder so. Aber sie sind schon, also sie sind sehr nett und freundlich, aber halt auf ihre Art und Weise sind sie schon auch grob. Und im Bus, du musst schon sehen, auch wenn sie im Bus einsteigen oder im Zug einsteigen, die backen die Ellenbogen aus, weil sie einfach lernen, du musst hier die Ellenbogen ausbacken und mal Leute zur Seite rempeln, sonst kommst du zu nichts, weil es einfach so viele Menschen sind und das ist, ja, man merkt es auch. Auch ich habe mit Studenten gesprochen, die haben gesagt, in der Universität, da geht es nicht anders zu. Also die sind da schon grob, aber sind trotzdem immer noch, also zu Ausländern, zu uns waren sie sehr, sehr nett und sehr, sehr freundlich.
Ja. Also, jetzt, ja. Hast du denn große Unterschiede bei den Chinesen? Also jetzt haben wir ja gerade eher über die Peking-Chinesen gesprochen, also ja. Die Großstadt-Chinesen, aber wie weit unterscheiden die sich von den Land-Chinesen? Also wir hatten bestimmt auch irgendwie auf Dörfern, die halt vielleicht nur 1 Million Einwohner hatten.
Ja, also in Peking, ich weiß nicht, wir waren ja nur auf diesen, also natürlich haben wir uns Peking angeschaut, aber wir waren halt bei diesen Touristen, also Hotspots quasi. Wir haben uns ja die Stadt, die Sehenswürdigkeiten angeschaut. Und da waren sehr, sehr viele große chinesische Reisegruppen, die auch irgendwo aus China gekommen sind und halt die Hauptstadt, alle 2 Jahre oder so haben die so ein Programm, fahren die in die Hauptstadt und schauen sich halt die Hauptstadt an. Und da bist halt sehr, sehr, bist immer viel in Berührung mit chinesischen Touristen. Und ich habe jetzt so, die im Land, also sie waren immer alle freundlich, auch in Restaurants und so. Ich hätte da nie gemerkt, dass wir irgendwie anders behandelt worden wären, nur weil wir weiße sind. Die waren immer sehr freundlich und nett und zuvorkommend. Und halt, das Problem ist halt, es reden ganz, ganz wenig Englisch. Also das ist auch so ein Punkt. Mit Englisch kommt man da echt nicht weit. Man muss sich dann irgendwie zu helfen wissen. Und durch den hast du eigentlich nie so richtigen Kontakt mit Chinesen. Also du wirst so richtig mit Leuten sprechen und sich unterhalten, eher wenig. Wir haben ein paar Studenten kennengelernt in Peking. Die haben da auch ganz offen mit uns über deren politisches System geredet und was ihnen passt und was nicht passt und was besser geworden ist. Und das war cool. Also da hast du ein bisschen Einblick in deren Kultur auch bekommen. Aber sonst kriegst du eher wenig mit, weil durch den, dass die Sprachbarriere eigentlich so hoch ist und es ist einfach, ja, es ist nicht so einfach. Die schauen nicht an. Wir im Zug saßen und Karten gespielt haben, da hatten wir gleich eine Meute von 10 Leuten um uns herum und haben uns alle angeschaut und haben wollten das Spiel verstehen, auch richtig sprechen mit denen, wie es zum Beispiel hier in Thailand hast, dass man mit Thais mal redest und auch über, keine Ahnung, wenn es nur ein Blödsinn ist, sagen wir es. Aber das heißt halt da ja weniger. Weil sie sind schon so, sie sind ein bisschen, ja, so, dich angreifen, mit dir Fotos machen, okay, aber reden, das geht ja also nicht.
Weil ja, kennst du dieses T-Shirt, was man, es war in vor ein paar Monaten mal so überall im Internet, wo du halt diese ganzen Zeichen auf dem T-Shirt hast. Hast du das mitbekommen?
Ja. Ja, ja, ich habe das gesehen und habe das gleich meinem Freund da geschickt und hat gesagt, hey, das hätten wir in China gebraucht.
Genau, genau. Und dieses T-Shirt bräuchte man quasi auf solchen Reisen, wo man quasi nur auf das T-Shirt zeigt, auf das Zeichen Zug oder Toilette oder Essen. So kann man sich dann quasi dort am besten unterhalten.
Du wirst lachen, aber wir hatten einen Sprachführer mit Bildern mit. Also so richtig, das war ein Länglicher, glaube ich, und da war ein Bild drinnen, und dass du es nur zeigen kannst. Das
ja.
Ist das. Ich habe dann nur am Anfang gelacht, weil mein Freund das mitgekauft hat, mein Kollege. Und ich habe gesagt, spinnst du jetzt? Das ist ein Witz, oder? Und du wirst lachen. Das war überlebensnotwendig, weil es sind die einfachsten Sachen. Taxifahrer einsteigen und sagen Airport. Dann sagt er, yes. Und fährt 10 Mal im Block. Er würde nie sagen, dass er nicht weiß, was Airport ist. Und dann, ja, das Buch wieder raus und zeigen. Und dann passt, hat es wieder gepasst.
Krass, ja.
In den ländlichen Gegenden. Das ist echt, weißt du, ist auch beim Zugfahren zum Beispiel. Das Problem ist einfach, die haben, durch den, dass sie Chinesisch schreiben, und unsere Schriftzeichen, also die unsere Schrift gar nicht lesen können.
Ja, klar.
Und du ja auch nicht. Du bist immer auf jemand angewiesen. Wir konnten ja im Zug drinnen, also im Bahnhof, nicht mal lesen, welcher unser Zug ist. Aber wir haben uns dann einfach angefangen, uns gleich bemerkbar zu machen. Also Ticket irgendwo hin und gleich jedem gezeigt. Und dann kümmert sich die schon um dich. Dann sitzt du mal nieder und in einer halben Stunde kommt dann wer und sagt, ja, dein Zug, komm mit.
Ja, wie viele Züge habt ihr verpasst?
Keinen einzigen, glaube ich.
Wow.
Wir haben uns da sowas von, na, wir hatten auch, durch den, dass wir nur 4 Wochen Zeit hatten, hatten wir einen strikten Plan. Also es war schon sehr ziemlich geplant alles zusammen, weil, wie gesagt, 5000 Kilometer ganz rüber im Westen an die tibetische Grenze waren wir auch fast. Das war schon gut geplant, muss man sagen. Das haben wir, und du musst ja auch, zum Beispiel, wenn du ein Visa willst für China, da musst du vorher alle Buchungen, alle Hotels musst du vorher gebucht haben. Die musst du im Visa-Antrag müssen die beigelegt werden. Und bei der Botschaft muss das abgegeben werden. Natürlich, der Trick ist, du kannst alles bei booking.com buchen und kannst danach ja theoretisch, sobald du dein Visa hast, gratis stornieren wieder. Dann kannst du ein bisschen individuell reisen. Mhm. Wir waren echt froh, dass wir die Hotels ein paar schon vorher gebucht haben, weil wir waren in irgendwelchen, irgendwo in der Pampa, in Kaffs, da war nicht viel. Und Gott sei Dank hatten wir da ein Hotel.
Ja, also ist das schon dein Tipp. Also man sollte, wenn man so eine Reise macht, die halt schon sehr gut durchplanen und so keinen Raum für Spontanität lassen, oder würdest du es anders machen und diesmal vielleicht die ein bisschen mehr Zeit lassen, ein bisschen mehr Spontanität einräumen?
Ich meine, du hast schon Zeit für Spontanität. Wenn du willst, 2-3 Tage länger bleiben, dann nimmst halt das Hotel für die nächste Ziel, stornierst halt wieder. Aber wir waren da schon froh, dass wir das alles gehabt haben, weil wir haben uns dann auch alle Buchungsbestätigungen, das ist ein guter Tipp, ja, auf Chinesisch ausdrucken. Bei Booking.com, bei Agoda kann man das einstellen in der Landessprache. Dass man die in Chinesisch ausgedruckt hatten, dass man das mit hatten, dann kommen wir immer im Taxifahrer oder im Busfahrer, kommen wir einfach das zeigen und die haben uns da hingebracht. Wenn wir die auf Englisch gehabt hätten, oder das wäre halt nicht funktioniert. Da wären wir irgendwo gewesen. Ja, die hätten uns irgendwo hingebracht. Das ist echt. Man muss das ein bisschen planen. Wenn man da das so durchziehen will, wie wir das gemacht haben, dass man wirklich vom Norden bis zum Unterfahrt, also diese 5000 Kilometer dann machen will mit Zug oder Bus, man sollte sich da schon Gedanken machen, wo man hin will, weil oft man hat Fahrten von, der längste, was wir gehabt haben, waren 36 Stunden am Stück Zugfahren.
Wow. Und aber das ist auch extrem cool, oder? Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie die Landschaft dort ist, aber ich stelle mir das schon ziemlich cool vor, so 36 Stunden, auch wenn es lange ist, so durch diese, was ist das, Prärie von China zu reisen und dann immer diesen Ausblicke zu haben. Oder ja, klär uns auf, wie war das?
Na, das war, also die Züge, das muss ich sagen, die Züge sind recht gut. Also wir haben so Schlafzüge gehabt, da hast 3 Betten übereinander, also 6 in einer Kabine. Am besten ist, du nimmst nicht das unterste, das ist ein guter Tipp, immer das oberste, das mittlere, weil unten sitzen die ganzen Leute dann den ganzen Tag. Und auch aber die Züge, also du liegst da drin, schaust raus, hast große Fenster und du siehst schon echt schöne Landschaft. Also Berge, Prärie, alles. Das ist so vielfältig, das Land. Und wieder Reisterrassen, also und wieder Tiere, Büffel, irgendwelchen komischen Satellitenstädte, die irgendwo in der Pampa gebaut wurden, damit da irgendwelche Fabriken kommen dann. Aber auch die Leute im Zug, du kriegst die ganze Zeit zum Essen, du kriegst drin zum Trinken, also auch Bier, und am Abend wird da, die trinken alle Bier da am Abend und sie rauchen auch in den Zügen, jetzt nicht in den Schlafwagen, aber halt in den normalen, in der untersten Klasse, da wird geraucht und getrunken. Und du kommst eigentlich mit Leuten, also du sitzt dann zusammen und ja, du redest zwar nicht mit denen, aber du kommunizierst halt ein bisschen. Und wir haben ein bisschen diesen Sprachführer da mitgehabt. Dann haben wir die ganze Zeit probiert, ein bisschen Chinesisch zu sprechen. Natürlich hat der ganze Waggon dann gelacht und wir waren dann haben die ein bisschen unterhalten, die Chinesen. Aber es war lustig. Also auch diese 36 Stunden Fahrt, es ist schon rumgegangen, die Zeit. Das war jetzt überhaupt kein Thema. Ich fahre sowieso gern Zug, muss ich ganz ehrlich sagen. Da kann ich ein bisschen rumgehen. Ich mache das viel lieber als Busfahren. Da kann ich ein bisschen rumgehen, schaue mir ein bisschen den ganzen Zug an, bin auch vorne in der Lok gewesen mit dem Schaffner da. Total cool, hat er gesagt, komm mit halt. Wir haben gezeigt, ich soll mitkommen. Da war ich vorne bei denen in der Lok und ja. Ist schon rumgegangen. Also es war jetzt nicht, ich kann es auch jedem empfehlen. In China gibt es 2 Züge, also es gibt mehrere Züge, weil es gibt diesen High-Speed-Trains, die so wirklich mit 300 Sachen da von Stadt zu Stadt rasen. Die sind sehr, sehr modern, das kann man schon mit einem ICE in Deutschland vergleichen. Also auf alle Fälle. Aber ich habe die unteren Klassen lustiger gefunden. Da waren viel mehr Menschen, da war viel mehr Betrieb und die haben auch Tiere also Kühe und Ziegen und alles Mögliche da in den Zug reingekommen. Und ja.
Cool. In welcher Klasse bist du gefahren? Also in der, was gibt es denn wahrscheinlich? Irgendwie Economy und dann.
Es gab theoretisch sozusagen die Holzklasse, das günstigste. Also das waren so normale Sitze. Dann hat es Schlafwagone gegeben und erste Klasse. Und wir haben immer die normalen Schlafwagone mit Aircon genommen. Das war echt nicht, das ist nicht teuer. Also. Man muss nur, und das ist wichtig, man muss die Züge und die Busse ja immer vorausbuchen. Also so, das kann man im Internet machen oder auch in den Hostels bieten die alle an oder man geht selber am Bahnhof natürlich. Also so am Abend dahin gehen und sagen, ich möchte gerne am nächsten Tag in der Früh in die nächste Stadt fahren, da kann man schon Probleme haben, weil man muss denken, da sind immer so viele Menschen sind da unterwegs, die da reisen und das sind dann einfach viele Menschen. Also die Züge sind sehr oft ausgebucht, also die Busse. Wir haben Gott sei Dank immer haben das angewöhnt, gleich vom ersten Tag, wenn wir irgendwo angekommen sind, gleich das nächste Ticket buchen.
Okay, also ihr habt das schon so auch gemacht, dass ihr irgendwo angekommen seid und dann den nächsten erst gebucht habt und nicht schon irgendwie alles in Deutschland gebucht habt oder in Europa alles gebucht habt.
Das wäre gar nicht möglich. Ich weiß nicht, vielleicht kann man es mittlerweile auch im Internet irgendwo buchen, aber nein, Wir sind am Bahnhof angekommen und sind, bevor wir aus dem Bahnhof raus sind, gleich zum Schalter gegangen und haben den auf Chinesisch, haben wir alles aufgeschrieben gehabt, haben denen gezeigt, wir wollen dahin. Die haben uns gesagt, wie viel es kostet und das war's.
Und die Hotels habt ihr aber vorher gebucht?
Die Hotels haben wir vorher gebucht, weil das muss man machen, weil man beim Visa antragt.
Ja.
Wenn man
also ihr wusstet schon ungefähr, also von Stadt A zu Stadt B fährt ein Zug, also buchen wir bei Stadt B auf jeden Fall ein Hotel.
Genau.
So. Okay, und so habt ihr dann quasi eure Strecke
so haben wir das zusammen gemacht, ja.
Erstellt. Und wie plant man sowas? Wie kommt man auf, also wie habt ihr das geplant? Habt ihr irgendwelche Blogs vorher gelesen? Ich kann mir vorstellen, ein Reiseführer wird es ja jetzt nicht dafür viel geben, oder?
Ja, es gibt einen Lonely Planet, einen ziemlich dicken sogar, und einen Bender, wie heißt das? Das ist eine deutsche Firma, glaube ich. Bender, kennst du die?
Sag mir jetzt nichts.
Ich kannst du danach den Link
schicken. Genau, schickst du mir und dann packen wir es in die Shownotes, aber das finde ich immer sehr interessant.
Genau, und das sind zwei Reiseführer und wir haben uns einfach geschaut, jeder hat so ungefähr gehabt, was man anschauen möchte, also was man sehen möchte. Und dann haben wir geschaut, wie man es verbinden kann und ja, da sind wir hin. Also ich wollte Peking sehen auf alle Fälle, dann die Terrakotta-Soldaten wollte ich unbedingt sehen. Und Wudangshan, das ist da, wo die Shaolin-Mönche sind, das ist auch wunderschön. Und halt ein paar so, wir haben uns dann durch Reiseführer gearbeitet und wir haben ziemlich also gut geplant, so habe ich das vorher noch nicht gehabt, dass ich wirklich schauen muss, wo wir hin waren, weil ich hatte vorher nicht so wirklich viel Ahnung von China. Ich meine, man kennt halt natürlich die Mauer und Hongkong und ein paar Sachen halt, aber wir haben geschaut, was liegt auf dem Weg, was können wir anschauen. Und es war sehr, sehr gut. Wir haben sehr viele Sachen gesehen, die ich vorher nicht wusste, dass die überhaupt in China gibt. Also es war mehr so ein Landschaftstrip. Wir haben da sehr, sehr viel so landschaftliche Highlights gesehen. Auch diese bekannten Berge, wo sie Avatar gedreht haben damals. Und ja, wir haben uns das so, halt so Gedanken gemacht und dann haben wir geschaut, was möglich ist, was nicht möglich ist. Natürlich, alles war nicht möglich, aber wir haben einen guten Kompromiss gefunden, das alles mit Zug und Bus zu verbinden und das anzuschauen. Das hat dann in den 4 Wochen, haben wir sehr viel gesehen. Also ich musste, es klingt jetzt zwar blöd, aber nach den 4 Wochen haben wir noch kurz Urlaub in Thailand gemacht, weil wir waren nie am Meer in China, sondern immer nur in Städte und da hat es ja nicht viele Orte gegeben, wo du gesagt hast, hey, jetzt chillen wir hier mal 1-2 Tage und machen mal gar nichts, sondern es war schon fahren, und wieder anschauen. Also das Visa bekommen wir nur 30 Tage und dann, man muss das schon zügig, also es muss schon vorangehen, damit das so klappt und auch, dass man das individuell, wie wir das quasi gemacht haben, auch funktioniert.
Ja, nochmal kurz auf das Thema Essen. Also ich mag ja chinesisches Essen eigentlich ganz gern. Wie war das dort? Ich meine, ich stelle mir das nochmal 10.000 Mal leckerer vor als bei jedem chinesischen Restaurant, was halt irgendwo in Europa ist. Oder war das dann auch, aber ihr habt bestimmt auch irgendwas total Verrücktes gegessen, ne? Wovon ihr nicht wusstet, was es war.
Ich glaube mir, Sebastian, ich glaube mir, ich hab die halbe Reise nicht gewusst, was ich esse. Glaub mir. Nein, echt. Ich bin da total überhaupt nicht dazu. Ich esse einfach alles. Ich habe da überhaupt keine Probleme. Beziehungsweise, ich will einfach auch nicht alles wissen, was ich esse. Natürlich Hund und so Sachen, das esse ich nicht. Das geht mir einfach. Das will ich nicht haben. Die muss nicht probieren. Aber wir haben uns da einfach meistens am Anfang Restaurants gesucht, die Bilder hatten in deren Speisekarte, damit wir ungefähr wissen, was wir bekommen. Und dann haben wir uns, wenn wir Gerichte gefunden haben, die sehr, sehr lecker waren, dann haben wir uns das aufschreiben lassen und die haben uns dann das gegeben. Und das Essen ist der Hammer. Es ist echt total günstig. Also wie fast überall in Asien, so Street Food, total geil. Essen ist super, Suppen und Fleisch und Reis und alles. Natürlich, das Lustige war, bei uns in Europa sind ja Frühlingsrollen. Das meint man immer, das sind das so klassisches chinesisches Essen. Das stimmt ja nicht. Ich habe in den 4 Wochen keine einzige Frühlingsrolle gegessen, weil sie es einfach nicht gehabt haben.
Frühlingsrolle ist auch eher sowas Thailändisches, oder?
Vietnamesisch.
Vietnamesisch, ja. Ja, Sommerrollen und so, ja, genau. Ja, ja.
Und wir waren dann in Chengdu. Ich meine, kennst du Chengdu? So eine kurze Zwischenfrage. Sagt dir Chengdu?
Ja, also der Name sagt mir was und ich kann mir darunter was vorstellen, aber ja, ich wüsste jetzt auch gar nicht ganz genau, wo das ist.
Ich habe es auch nicht gewusst. Zu uns haben sie gesagt, eine kleine Stadt im Westen. Natürlich,
ja, aber 20 Millionen klein.
9 Millionen Einwohner, ja, und natürlich eine große Stadt. Und die haben zu uns gesagt, ja, Chengdu is favorite for 3 hot things. Und ja, was denn? Hot girls, hot weather, hot food. Ja, okay. Jetzt sind wir da, Hotpot essen gegangen. Das ist da scheinbar ziemlich bekannt, das Chengdu mit Hotpot. Das sind alles so so große Kühlschränke, musst du dir das vorstellen, da ist das Fleisch roh drin, in so Spieße, kriegst dann Hotpot und zahlst einfach pro Spieß, holst dann raus und grillst du das selber. So wie Tisch, wie koreanisches Barbecue, so ähnlich, oder so Tischfondue. Und ich habe das gegessen und habe da mal überhaupt keine Probleme mit scharf essen, aber das war sowas von scharf. Ich musste dann in die Küche reinrennen, die haben mir dann Milch gegeben und Brot, weil ich habe Schluck aufbekommen, ich habe meinen Zucker. Jetzt ist fertig. Und ich habe schon einiges Scharfes gegessen, aber das, keine Ahnung, das war flüssig und mit Chili, da ist einfach, ja, das war zu viel. Aber das war sehr, sehr gut. Also das Essen ist sehr lecker und das, jeder, der auf so ganz viel Verschiedenes steht, da ist in China total gut aufgehoben. Und für Leute, die nicht so gern rumprobieren, Reis gibt es immer. Ich meine, das kann man immer essen, das gibt es auch immer.
Ja, sehr cool. So, lass uns mal langsam zum Schluss dieser Folge kommen. Ich könnte schon stundenlang darüber sprechen. Eine Frage, die mich wirklich sehr interessiert, ist, was kostet so eine Reise?
Ja, das haben wir uns am Anfang, haben uns natürlich auch darüber Gedanken gemacht, was es kosten wird, weil du findest jetzt nicht so viel. Also es gibt ja, wenn ich jetzt wissen will, was ich im Monat in Thailand ausgebe, dann findest du ja genug Informationen im Internet. China, ich muss sagen, also Zugfahren ist günstig, zahlst nicht viel, du zahlst immer den einheimischen Preis natürlich und Essen und Trinken ist auch günstig. Hotels sind, kannst auch günstig kriegen, Hostels gibt es überall mittlerweile, es ist ziemlich beliebt bei den Chinesen Hostels zu gehen mit Dorms und so, das ist überhaupt kein Thema. Teuer sind Nationalparks, das sind echt schweineteuer, also da hat es mich echt gewundert, weil du zahlst bei einem gewissen Nationalpark zahlst du 50 bis 60 Euro.
Okay, wow. Auf
Eintritt und einmal wirklich, da sind wir davor gestanden, diese Drachensee, ich weiß nicht, ob du das Bild kennst, also die ganz klaren Seen da, ich schicke dann auch noch einen Link, kannst du das anschauen, das sind so Seen im Hochgebiet auf 2000 Meter, die sind total klar, das ist wirklich den Boden und jeden Fisch. Und da haben wir 60 Euro Eintritt bezahlt und das ist schon eine Ansage für einen Tag.
Ja.
Also, da haben wir uns schon ein bisschen überlegen, also, hey, 60 Euro sind zwei Leute, sind 120 Euro, nur für den Nationalpark. Und natürlich darfst du kein Essen mit reinnehmen und nichts, dann musst du dann vielleicht noch was essen oder was trinken. Und dann bist du da, ich verstehe, die Chinesen, die das hier mit ihren Familien begeben, das sind halt 200, 300 Euro am Tag aus. Und das war nicht einer, sondern auch die Mauer zum Beispiel, die chinesische Mauer, da zahlt sich schon auch. Ich glaube, so 20 bis 30 Euro zahlst du da schon Eintritt. Also das ist auch Wudangshan von den Shaolin-Mönchen, die haben auch 40 Euro gewollt. Also das ist nicht günstig.
Also Aktivitäten aber, sind teuer.
Ja, Aktivitäten sind echt teuer. Also so Nationalparks. Und es ist halt ganz, ganz viele Nationalparks, wo wir halt waren. Und ja, da gibt es schon Geld aus. Wir haben ziemlich günstige Flüge gehabt. Wir haben so Gabelflüge gebucht. Wir sind von Bangkok nach Hongkong geflogen und von Hongkong dann nach Peking. Und zurück wieder von Hongkong nach Bangkok, haben für die Flüge, glaube ich, 600 Euro gezahlt. Das fand ich okay, bis nach China. Wir waren dann auch in Thailand noch eine Woche. Ich glaube, wir haben für alles zusammen, habe ich 1600 Euro ungefähr gebraucht für 4 Wochen. Also 600 Euro Flüge und 1000 Euro nochmal so. Nein, 1200, ja. Also es ist nicht ein günstiges Land, es ist nicht extrem günstig, es ist auch nicht extrem teuer. Aber man muss schon schauen, was man macht und was man nicht macht. Also so, wenn man nur, ich glaube, wenn wir die ganzen Nationalparks nicht angeschaut hätten, dann hätten wir uns sicher bei den 300 Euro gespart. Ja, ungefähr, glaube ich, 300.
Aber das möchte man ja auch nicht machen, ne? Wenn man dann so weit reist, dann an dem Ende sparen.
Nein, überhaupt nicht. Das ist Geld, das ist wirklich Geld, das bereue ich auf keinen Fall. Mein Gott, ich meine,
ja.
Natürlich, wenn du da davor stehst und das Geld drüber gibst, dann ja, schluckst halt mal, weil 50 Euro... Mit den 50 Euro kannst du halt schon normal einen Tag hier Hotel und Essen und am Abend ein, zwei Bier kannst du das schon sonst halt leisten. Aber ja, wie gesagt, mir tut kein einziger Cent leid. Ich finde auch immer, jeder Cent, den man auf Reisen ausgibt, das ist, mein Gott, das bereue ich auf keinen Fall. Da war ich dann lieber irgendwo anders als keine Ahnung, würde mir zum Beispiel nicht die Mauer anschauen oder irgendwas. Das würde mir, glaube ich, mein ganzes Leben lang leid tun.
Genau, und damit beenden wir diese Folge, weil das hast du gerade so schön gesagt, und das ist genau das, warum man eigentlich reist. Du, Manuel, ich danke dir vielmals für deinen Input, für deine Zeit und für diese, ja, dass du das alles mit uns geteilt hast. Das hört sich super spannend an. Würde ich jetzt eigentlich auch mal gerne machen.
Mach es.
Und vielen, vielen Dank, mein Lieber.
Ja, gerne, danke dir.
Dann wünsche ich dir noch alles Gute in Thailand. Du führst da jetzt dein Resort weiter auf Koh Chang.
Genau, wir haben als Familie, führen wir auf Klang Prau, also auf Koh Chang im Osten von Thailand, an der Grenze zu Kambodscha, das Bunja Resort. Das ist ein kleines, feines Resort mit Pool, nicht weit weg vom Strand. Und da bin ich jetzt gerade im Sommer mit meiner Freundin. Das machen wir da. Das ist unser Familienprojekt seit 3 Jahren. Das tun wir jetzt und sind da ganz glücklich und bin ganz gern hier. Und ja,
vielleicht sehr cool.
Verträgt man nach China.
Also wär's hier nicht von. Alle, die diese Reise in China nachmachen wollen, die können ja erstmal bei dir vorbeikommen in Kuchang und dann erstmal die Tipps vor Ort abholen und dann von dort aus weiterfliegen, so wie du es quasi gemacht hast.
Genau so machen wir das.
Sehr cool. Super, herzlichen Dank. Bis bald.
Danke, Sebastian.
Tschö.
Ciao.
Das war die 41. Off the Path Podcast-Folge. Super spannend, was der Manuel dort alles erlebt hat. Ich muss auch noch unbedingt mal nach China, also auf jeden Fall nach Mainland China. Ich habe es ja bisher nur nach Hongkong und Macau geschafft, aber das gilt ja nicht richtig. Das sind ja noch irgendwie noch so Exklaven, die erst in 50 Jahren wirklich zu China gehören werden. Wenn ihr mehr zu Manuels Reise erfahren wollt, dann findet ihr alle Links zu dieser Folge in den Shownotes auf www.offthepath.com/Folge041. Manuels Blog findet ihr auch in den Shownotes oder ihr besucht ihn direkt unter www.intothe-world.com. Nächste Woche spreche ich mit Miriam über das Kitesurfen auf Reisen. Denn das ganze Equipment ist nicht gerade einfach zu verstauen und zu transportieren und sie hat mit Sicherheit ein paar tolle Tipps für alle die es noch lernen wollen. Bis dahin, alles Gute aus Kanada und bis bald. Tschüssi!
Das war wieder eine Off-the-Path-Podcast-Folge. Erzähl auch deinen Freunden von diesem coolen Podcast-Kanal und hinterlasse eine Bewertung auf iTunes. Nächste Woche kommt die nächste spannende Folge. Bis dahin, mach jeden Tag zu deinem Abenteuer.